Der Markt macht's nicht. Der Kapitalismus zeigt während der Corona-Pandemie deutlicher denn je seine Zerstörungswut. Die Politik reagiert mit Abschottung und Autoritarismus. Das schreibt Katrin Hartmann im Freitag in der Wochenzeitung Freitag. Katrin Hartmann ist Autorin, Journalistin und mit ihr spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Frau Hartmann.
Hallo, guten Tag.
Haben Sie gut geschlafen? Können Sie in den letzten Tagen gut schlafen?
Ach Gott. Naja, erstaunlicherweise schon, jetzt ganz praktisch gesehen, aber natürlich betrachte ich alles, was um mich rum passiert, mit großer Sorge und Nervosität, ja, auf jeden Fall.
Ich habe auch schlecht geschlafen und habe auch schlecht geträumt und ich hatte so einen Traum, dass ich auf der Anklagebank sitze und mir wird vorgeworfen, durch meine imperiale Lebensweise, durch das, was ich mache, wie ich mich ernähre, wie ich bin und wo ich lebe, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es diesen Virus gibt, dieses Covid, diese Corona-Pandemie, dass ich direkt verantwortlich bin, dachte ich so, was bin ich nur für ein Weichei? Bin ich ein Weichei?
Nein, also es ist imperiale Lebensweise, das ist ja ein Begriff von dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt und von dem Sozialwissenschaftler Markus Wissen, die beschreiben damit, dass das System, in dem wir leben, zu dieser imperialen Lebensweise führt. Sprich, dass wir in einer Gesellschaft, in einem System leben, in dem es völlig normal ist, im Konsum, in unserem alltäglichen Leben, in der Mobilität, in all dem, was uns tatsächlich umgibt, im Prinzip auf Rohstoffe, auf Arbeitskraft in den Ländern des Südens zurückzugreifen und die Schäden davon dahin zu exportieren. Und das ist dramatisch natürlich deswegen, weil uns das allen so normal erscheint. Wir kennen es auch kaum anders oder viele von uns kennen es nicht anders. Deswegen hält man es für das einzig Richtige, dieses kapitalistische System, das zum einen uns vorgaukelt, in einem endlosen Wohlstand zu leben, für den endloses Wachstum sorgt und die Kosten aber die anderen tragen müssen. Da sind wir jetzt aber dann nicht als Einzelne dafür verantwortlich, weil wir uns aus dem System selber ja kaum rausnehmen können. Deswegen sind wir natürlich kein Weichei, sondern das ist natürlich tatsächlich ein politisch erwünschtes, politisch gestütztes System. Und das ist gerade auch etwas, was ich finde, dass man im Umgang mit der Corona-Krise sehr, sehr gut beobachten kann. Ich finde, die legt gerade wirklich alles offen, was in den vergangenen 20, 30 Jahren, als der Neoliberalismus nochmal den Kapitalismus ordentlich angekurbelt hat, was da schiefgelaufen ist und welche Schäden da hinterlassen worden sind.
Bevor wir nochmal zu diesem bösen Schweinesystem kommen, nochmal zu meinem individuellen Schuldgefühl. Das macht ja auch was mit mir, dass ich mich individuell schuldig fühle. Das kann ich ja jetzt irgendwie wegmachen, aber ich will ja natürlich ein gutes Gefühl haben und dann kaufe ich natürlich Produkte mit einem Fairtrade-Logo, mit fair produziertem Palmöl und all die Dinge, die mir ein gutes Gefühl machen beim Einkauf, weil ich doch als individueller Kunde, als Konsument, kann ich doch die Welt retten, wird mir zumindest suggeriert, dann geht es mir doch besser, oder?
Das ist das Gemeine. Das ist das richtig Gemeine und das ist ja etwas, mit dem ich mich schon sehr, sehr lange beschäftige, nämlich mit grünen Lügen und Greenwashing. Geht's ja nicht anders. Ich lebe ja auch in diesem System und kann mich da nicht einfach in ein Erdloch zurückziehen. Und es geht allen, gerade denjenigen, die sich mit den Verhältnissen beschäftigen, ja ähnlich. Wir haben alle ein schlechtes Gewissen. Wir haben ja alle irgendwie eine Ahnung davon, wie unsere Produkte hergestellt werden, woher die Rohstoffe kommen. Wir wissen von Kinderarbeit, wir wissen von entsetzlichen Bedingungen in den Textilfabriken in Bangladesch und anderen Ländern Südost- und Südasiens. Und das, was die Industrie und auch mit Unterstützung der Politik als Ausweg anbietet, ist, wir machen da ein Siegel drauf, wir investieren da in irgendwie ein nettes Sozial- oder Ökoprojekt, wir erfinden selber ein Siegel, das kleben wir dann auf die Produkte so als kleine Abkürzung, als kleines Zeichen, damit wir alle wissen, das kann man weiterhin kaufen, das ist okay. Und das ist natürlich unglaublich hinterfotzig und gemein, weil einerseits wir ja schon nicht wollen, dass es so ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in einen Laden geht und sagt, ich möchte gerne ein T-Shirt aus Ausbeutung kaufen, sondern ja schon dem Ganzen auch so ein bisschen machtlos ausgeliefert sind, wenn wir uns denn nur als Konsumenten betrachten. Dann steht man natürlich vorm Supermarktregal und denkt, oje, ich weiß, das ist alles Mist, aber vielleicht ist das ein bisschen besser. Und das ist zum einen gemein, zum anderen ist es aber auch natürlich fatal, dass diese Idee der Konsumentendemokratie so vorangetrieben worden ist, ist auf eine andere Art und Weise fatal, also vorangetrieben wird zum einen von der Politik, von den Unternehmen, aber auch vom juste Milieu, von Besserverdienenden. Das war ja eine ganze Weile lang so ein Hochglanzmagazin-Thema. Wir kaufen jetzt alle ordentlich und richtig ein. das A, gar nicht möglich ist bei vielen Produkten, weil wir bei vielen Produkten gar nicht wissen, was ist da drin, wo kommt das her. Und zum anderen führt es auch zu so einer vergifteten Stimmung in der Gesellschaft, wo der vermeintlich gute Konsument auf den Bösen zeigt und sagt, du kannst es ja aber wohl auch mal richtig machen. Und das zerstört genau die Solidarität, die wir brauchen, dass wir kämpfen dafür, dass sich die Zustände ändern und dass es gerecht zugeht.
Das heißt, wer vom Kapitalismus nicht reden will, der sollte vom Umweltbewusstsein und vom ökologischen Bewusstsein schweigen. Das hängt alles direkt miteinander zusammen. Die Art und Weise, wie die Gesellschaft ökonomisch organisiert ist, also kapitalistisch, hängt direkt damit zusammen. Das muss man dann thematisieren?
Unbedingt. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was jetzt diese Krise zeigt. Also ich habe wirklich gerade den Eindruck, diese Corona-Krise und wie damit umgegangen wird, was die Folgen sind, das kehrt gerade so den Dreck, den der Kapitalismus in jedem Winkel der Welt und unseres Lebens hinterlassen hat, so hoch. Also das ist ja alles eine Folge davon. Die miserabel ausgestatteten Gesundheitssysteme, die noch schlechter ausgestatteten Gesundheitssysteme in Ländern wie Spanien, Griechenland, Italien, die ja wegen der Finanzkrise dazu gezwungen sind, mit Austeritätspolitik ihre öffentlichen Ausgaben komplett runterzufahren und im Prinzip das Gesundheitssystem einzustellen. Wir sehen es bei der Nahrungsmittelversorgung, die in Deutschland so organisiert ist, dass auf einem großen, also auf zwei Dritteln der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland Futter für sogenannte Nutztiere wächst, für die Fleischproduktion, für den steigenden Export, während zu uns die Lebensmittel kommen, die unter Ausbeutung produziert und geerntet werden. Nicht nur im globalen Süden, sondern auch in Spanien und Italien, wo eben diese Erntearbeiterinnen und Arbeiter furchtbar ausgebeutet werden. Und jetzt, weil es oft eben Migrantinnen und Migrantinnen sind, oft ohne Papiere aus afrikanischen Ländern jetzt im Virus schutzlos ausgeliefert sind. Man sieht es daran, dass das nur die Rede davon ist, wann man endlich wieder den Laden hochfahren kann. Man sieht es an den Krediten und an den Rettungspaketen, die jetzt vergeben werden, an die natürlich keinerlei Auflagen geknüpft sind zur Einhaltung der Menschenrechte oder für den Klimaschutz. Man sieht es daran, was jetzt alles gekippt wird für zum Beispiel für den Klimaschutz oder für den Schutz von Menschenrechten in dieser Krise. Ich finde, das macht es gerade sehr, sehr deutlich. Und deswegen glaube ich, dass man keine Krise, sei es die Klimakrise, sei es die soziale Krise, sei es die Corona-Krise, abgekoppelt vom kapitalistischen System betrachten kann. Wir müssen da genau schauen, wo die Ursachen sind. Und da verbinden sich schließlich diese Krisen auch innerhalb dieses Systems, das diese Krisen eben einfach hervorbringt, ja.
Die Corona-Krise wird hoffentlich vorbeigehen, hoffentlich bald, wobei ich glaube, dass es noch eine Weile gehen wird. Was nicht vorbeigehen wird, ist die ökologische Krise, und darüber haben Sie ja aktuell Ihr Buch geschrieben, was vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen. Das bleibt aktuell, die Corona-Krise geht hoffentlich vorbei, aber diese ökologische Krise natürlich nicht. Und die ist wiederum auch ursächlich durch den Kapitalismus hervorgerufen, durch dieses System, was ja nicht irgendwie der böse Kapitalismus List ist, sondern ein System, was wir verinnerlicht haben, was ja auch leider geil ist, weil es ja so einen Kick hat, so eine Sogkraft, und diese Versprechungen, die sind doch herrlich, und die Dynamik, das ist ja, die ist auf der einen Seite zerstörerisch, aber auf der anderen Seite auch macht die so kreativ und bringt so einen Wohlstand hervor. Also ich könnte mich schon wieder reinsteigern, weil der Kapitalismus natürlich auch Chancen hat und so faszinierend ist, und da habe ich das Gefühl, dass ich süchtig bin, dass ich gar nicht mehr anders kann, von Kindheitstagen an, obwohl bei mir war was ein bisschen später, sind wir alle Kapitalismus-Junkies und können nicht mehr weg von dieser Faszination dieses Systems?
Naja, die meisten von uns kennen es halt auch gar nicht anders. Mhm. Und ich würde noch nicht mal glauben, dass es viele, also es ist natürlich zum einen, dass dieses Versprechen, also ich finde es so faszinierend, dass dieses Nachkriegsversprechen sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland ja war, dass es jetzt aufwärts geht, dass es dieses Wirtschaftswachstum für Wohlstand für alle sorgt, dass ja für alle Arbeit da ist, dass für alle Beschäftigung da ist, dass jeder, der auch nur selbst jeder, der nicht reich ist, sich ein Häuschen bauen kann irgendwann, wenn er spart und hart genug arbeitet. Und wenn man genau hinschaut, war das ja nur eine winzige Epoche. Das war ja wirklich eine Ausnahmeepoche gewesen. Und an dieser Vorstellung halten wir nach wie vor immer noch fest, immer noch an diesen alten Mythen aus dieser Zeit. Wer sich genug bildet, der kriegt einen guten Job. Wer genug arbeitet, der kriegt genügend Geld. Also dieser ganze Arbeitsmythos ist ja immer noch extrem verankert, also wie wir auch mit der Vorstellung von Arbeit umgehen, was im Übrigen ja natürlich auch dazu geführt hat, dass Armen in Deutschland, und das kommt jetzt irgendwie auch so nach und nach so auf den Tisch, wie Arme diskriminiert werden in Deutschland, weil sie als faul, als Sozialschmarotzer diffamiert werden, weil sie eben anscheinend gegen diesen Arbeitsmythos so verstoßen. Das ist natürlich sehr verinnerlicht, das ist natürlich sehr viel mehr als auf nur einer rationalen Ebene. Das macht es natürlich so schwierig. Und es ist natürlich für keinen von uns möglich, sich aus diesem System so entweder rauszukaufen oder zurückzuziehen. Klar, man kann irgendwie so ein Aussteigerleben führen, aber wer kann das denn schon? Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Das wird nicht funktionieren. Aber natürlich ist das andere Problem an dieser Vorstellung, es geht nur so und nicht anders. Das ist ja diese Vorstellung, die daraus resultiert. Wir können es nur so machen. Wir können auch die Umweltkrise, die Klimakrise nur innerhalb des kapitalistischen Systems mit kapitalistischen Methoden retten, wie zum Beispiel Emissionshandel, das wäre ein Beispiel. Das resultiert aus diesem Glauben, dass gar nichts anderes möglich ist. Und eine andere Ursache dafür ist natürlich, dass es gleichzeitig natürlich eine unglaubliche, ich will es mal vorsichtig formulieren, Skepsis gegen linke Ideen der Gerechtigkeit gibt. Es ist mir völlig schleierhaft, warum die sich nicht durchsetzen. Es gibt keine wirkliche positive Utopie, wie es anders laufen könnte, die jetzt wirklich in der Gesellschaft verankert werden. Es gibt Utopien, es gibt Alternativen, es gibt Menschen, die sie verbreiten und die sie auch leben. Das ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es fehlt diese Utopie einer anderen Gesellschaft, eines anderen Zusammenlebens, eines anderen Wirtschaftens, weil einfach diese Idee des Kapitalismus, dass es nur der schaffen kann, so viel Wohlstand zu schaffen und so weiter, einfach so stark ist. Ja.
Ja.
Das finde ich total traurig.
Und manchmal kommt auch die Alternative, die Utopie und das, was es anders sein könnte, vom Ross der moralischen Überlegenheit, was dann zu Trotzreaktionen führt, zu sogenannter Reaktanz. Und dann sehe ich auf Autos Fuck you Greta Aufkleber. Also auf der einen Seite die dann trotzig reagieren, wie kleine Kinder, nachvollziehbar. Und die anderen, die dann sagt, ja, ihr habt uns die ganze Scheiße eingebrockt, wie könnt ihr es wagen, und bringt mal die Welt in Ordnung, was ja auch schon wieder ein bisschen kindlich ist. Also treffen dann zwei sture, trotzige Kinder aufeinander, die sich gegenseitig Vorwürfe machen und alles läuft weiter wie bisher.
Ja, das eine ist halt so ein Wohlstandszynismus, Wohlstandsfatalismus, den man sich leisten können muss, wenn man meint, nicht bedroht zu sein. Das muss man sich wirklich leisten können, diese Vorstellung. Das andere ist natürlich, dass es gerade bei solchen, ich meine, die sind jetzt im Moment natürlich erstaunlich still, aber wir haben ja in der eben, wie Sie schon gesagt haben, diese Greta-Hasser, das sind ja auch sehr oft was ältere Herren, die da sich auf den Fuß getreten fühlen, sich angegriffen fühlen und vor allem natürlich ihre Privilegien verteidigen. Da ist dann dieses Geschrei, jetzt kommt die Ökodiktatur, ihr wollt uns alles verbieten, Verbotsgesellschaft hoch. Da geht es letztlich einfach wirklich nur um Privilegienverteidigung, aber nicht wirklich um irgendeine Art der politischen Äußerung. Und klar, ich kann die Wut natürlich von jungen Leuten total verstehen, zu sagen, erst nehmt ihr uns unsere Zukunft und Rente und unsere Jobs und Altersversorgung und unsere Sicherheit und jetzt auch noch hier Weltzerstörung, damit dürfen wir jetzt auch noch umgehen. Das finde ich aber ehrlich gesagt eine etwas produktivere Wut. Also diese Kraft, die eben die Fridays for Future entwickelt haben, die eben auch aus einer Wut auf die Verhältnisse heraus entstanden ist, die finde ich durchaus positiv, denn da geht es ja schon lange nicht mehr einfach nur gegen was, sondern diese Bewegung hat sich ja sehr, sehr entwickelt. Das tun Bewegungen, die von unten kommen, Graswurzelbewegungen immer. Die sind ja nicht statisch, die wachsen, die bilden sich gegenseitig, die lernen Solidarität, die schließen sich mit anderen Gruppen zusammen und das konnte man da sehr gut beobachten, so dass ich es als etwas, also diese Art der Wut als etwas sehr Positives empfinde, die ja wirklich viele Menschen und nicht nur junge Menschen politisiert hat, solidarisiert hat, ja, und auch diese Weigerung, diese Weigerung in die Schule zu gehen, dieser Widerstand, der für viele auch Anschluss fähig war, das finde ich schon eine gute Entwicklung und ich bin mir ziemlich sicher, dass da sonst letztes Jahr nicht wesentlich viel passiert wäre in Sachen Aufmerksamkeit für Klima. Ich will jetzt nicht von guter Klimapolitik sprechen. Das hätte es, glaube ich, ohne das nicht gegeben und das finde ich da ganz gut und ganz, also dass diese Wut kann etwas sehr, sehr Produktives sein und während das andere eine destruktive Wut ist, die irgendwie sagt, wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist und ihr sollt alle weggehen.
Ja, ja, wäre mal interessant zu ergründen, woher diese Trotzreaktion dann kommt. Abschließend vielleicht nochmal zum Thema Wachstumszwang, Verwertbarkeitslogik. Dieser Wachstumszwang, der ist ja direkt in der DNA des Kapitalismus eingeflochten. Da muss man nicht Marxist sein, um das zu verstehen. Es muss also immer Wachstum geben, es muss immer weitergehen, muss sich immer weiterentwickeln. Eine Kreislaufwirtschaft kann es ja so nicht geben, weil das dann die Regeln des Kapitalismus aushebelt. Was machen wir denn nun für einen Transformationsprozess? Was machen wir mit diesem Wachstumszwang, mit dieser Verwertbarkeitslogik, mit dieser arbeitsteiligen Weltgesellschaft? Ich bin da manchmal etwas ratlos.
Ja, ich glaube, da gibt es auch noch nicht wirklich so einen ganz einfachen Plan. Also es gibt natürlich an verschiedenen Unis gibt's die Studiengänge in Jena zum Beispiel zu Postwachstum. Also da gibt es dazu Forschung und da bin ich klar, ist das natürlich ein ganz, ganz großer Brocken in dem, was ich ändern muss. Ich glaube aber, und ich bin da sehr zuversichtlich, dass eben auch gerade mit den vielen Protesten, die sich ja auch an den Unis ausgebreitet haben, da vermehrt Forschung stattfindet. Es gibt aber auf der anderen Seite so viele Bereiche, in denen man sofort etwas ändern kann, die zum Beispiel die Verkehrswende betreffen. Das wäre, also dass man in den Städten eine Verkehrswende für vergleichsweise wenig Geld durchführen kann, das zeigen andere Städte schon. Das zeigt zum Beispiel natürlich der Klassiker Kopenhagen, die in wenigen Jahren die Stadt umgebaut haben zu einer Fahrradstadt, sodass jetzt 2/3 der Bürgerinnen und Bürger Kopenhagens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und nur noch 9% mit dem Auto. Das ist toll, das haben die innerhalb weniger Jahre geschafft und ich kann mich erinnern, dass ich vor 20 Jahren da mal war und es war eine stinkende, autoverstopfte Großstadt. Das ist jetzt nicht mehr so. Das kann man machen. Das würde auch, und das halte ich für das Allerwichtigste, dass wir bei all den Fragen, wie bauen wir unsere Gesellschaft um, die ökologische und soziale Frage zusammendenken. Gerade eine Verkehrswende hat eine große soziale Dimension, in dem natürlich der ländliche Raum, die Peripherie, abgehängte Gegenden in den Städten wieder angeschlossen werden, dass Menschen, die vorher nicht mobil waren, jetzt mobil sind, wenn der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist, wenn die Bahn gut ausgebaut und günstiger ist. Das nächste ist die Landwirtschaft, dass die Landwirtschaft nicht so umgebaut wird, dass sie eine global und ökologisch gerechte Ernährung und Landwirtschaft ermöglicht. Das liegt natürlich an einer mächtigen Bauern- und Agrar-Chemieindustrie-Lobby, die wir natürlich bekämpfen müssen. Das hat ja alles Ursachen, warum Veränderung so nicht stattfindet. Das nächste ist bei Energie, auch bei Produktion. Wir haben jetzt gerade erleben dürfen, dass wegen der Corona-Krise die Bundesregierung das Lieferkettengesetz gekippt hat, was ich eine Katastrophe finde, weil sie sagt, man darf jetzt die Wirtschaft nicht belasten mit der Einhaltung von Menschenrechten. Was für ein Skandal. Also da sieht man schon, dass es eigentlich, glaube ich jedenfalls, gar nicht so sehr darum geht, was sind die Alternativen, sondern wer verhindert sie? Wer profitiert davon? Wer hat Interesse, dass alles so bleibt, wie es ist? Da müssen wir gucken, weil das natürlich ein harter Kampf werden wird. Wir werden das auf der Straße durchsetzen müssen, was jetzt natürlich, und das ist natürlich sehr bitter, auch bei der Corona-Krise so schlecht möglich ist mit einem Kontakt, mit Kontakteinschränkungen. Aber da ist, glaube ich, die wichtige Frage, wo lässt sich Veränderung leicht durchsetzen? Wer verhindert sie dort? Wie erkämpfen wir sie? Und die gute Nachricht ist ja, dass diese Kämpfe schon begonnen haben und auch jetzt nicht einfach verschwinden, nur weil wir zu Hause sitzen müssen, sondern ja natürlich viele Aktivisten andere Ideen haben, wie man das aufrechterhalten kann, wie man in Kontakt bleiben kann, wie man solidarisch sein kann. Und das müssen wir unbedingt aufrechterhalten. Denn ich finde, nichts zeigt so sehr jetzt, wie diese Krise, wie krisenanfällig einfach dieses System ist, wenn wir wirklich ernsthaft darüber reden müssen, dass nicht genug Atemschutzmasken da sind, die Krankenhäuser so kaputt gespart sind, die Lebensmittelversorgung tatsächlich, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, aber doch für viele Menschen auf der Welt dadurch noch mehr problematisch werden wird, müssen wir ganz, ganz dringend weiter daran arbeiten, wie wir dieses System umbauen. Und das kann nur eine demokratische Entscheidung sein. Da wird es nie einen Masterplan einfach geben, den jemand auf dem Tisch legt. Aber da sind wir alle gefragt, daran mitzuarbeiten.
Meine Güte, Katrin Hartmann, ich konnte Ihnen nicht die Laune verderben. Ich habe es versucht mit meinen Fragen, aber Sie sind ja immer so fröhlich. Das merkt man in dem Film Die grüne Lüge mit Werner Bothe zusammen. Eine Empfehlung, Ihr Buch ist auch eigentlich ein fröhliches Buch, grüner wird's nicht. Und im Freitag kann man auch Artikel lesen und ich hoffe bald noch mehr von Ihnen. Recht herzlichen Dank, Katrin Hartmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank.
Tschüss.